Das ist Hacker News Daily, ein Podcast aus der Brieffamilie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um eine Warnung der Zentralbanken vor einem KI-Crash an den Börsen, um Altersverifikation als Türöffner für umfassende Sprachüberwachung und um Überwachungskameras, die viel mehr speichern als nur Nummernschilder.
Eine Gruppe von Zentralbankern warnt, der KI-Boom an den Börsen könnte das globale Finanzsystem destabilisieren.
Warte mal, das ist doch ein ungewöhnlicher Alarm. Zentralbanker sprechen normalerweise eher in gedeckten Tönen.
Eben, der hier zitierte Bericht kommt von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Sie sagen nicht nur, die Bewertungen seien hoch, sondern sprechen von einer erheblichen Gefahr eines globalen Crashs.
Heißt das, Sie sehen Parallelen zur Dotcom-Blase?
Genau das ist der Vergleich, den Sie ziehen. Sie warnen, dass der Hype um künstliche Intelligenz die Preise so weit von den Fundamentaldaten entkoppeln könnte, dass eine plötzliche Korrektur das gesamte System in Mitleidenschaft zieht.
Aber unterscheidet sich die Lage nicht von früheren Blasen? Schließlich stecken in KI-Technologie doch reale Umsätze und Infrastrukturinvestitionen.
Die Beat sagt, es ist eine Art Replay-Muster. Sie betonen das Risiko einer übermäßigen Risikoübernahme, getrieben von dem Glauben, dieses Mal sei alles anders. Wenn dieser Glaube kippt, könnte das eine erzwungene Auflösung von Positionen auslösen, die dann auf andere Märkte übergreift.
Das klingt nach einem spezifischen Mechanismus, also nicht nur fallende Kurse, sondern ein systemisches Ansteckungsrisiko.
Ja, Sie sprechen von Ansteckungskanälen über vernetzte Investmentfonds und Derivate. Der Punkt ist, das Feuer könnte in KI-Aktien ausbrechen und dann auf Anleihen und den Bankensektor überspringen.
Klingt nach einem Szenario, bei dem die Zentralbanken im Ernstfall selbst kaum Spielraum hätten.
Eine Sache, die mich beschäftigt, wir sehen gerade mehrere Vorstöße zur digitalen Identitätsprüfung, aber keiner spricht laut über den nächsten logischen Schritt.
Du meinst die Verbindung zwischen Altersverifikation und der Frage, wer wann welche Aussage gemacht hat?
Genau. In Kalifornien will die Legislatur Führerscheindaten in eine nationale Datenbank hochladen. Der US Kids Act verlangt Alterschecks nur, um ins Netz zu kommen.
Und dann ist da noch die EU, die hinter verschlossenen Türen über Chatkontrolle verhandelt. Das klingt nicht nach Zufall, sondern nach einem Muster.
Das ist der Punkt. Der eine Post sagt klar, Altersverifikation ist nur der Vorläufer zur automatisierten Zuschreibung von Sprache. Wenn man erstmal beweisen muss, wer man ist, kann man auch alles, was man sagt, an diese Identität knüpfen.
Also nicht mehr Schutz der Kinder als Endziel, sondern die Infrastruktur für das, was danach kommt.
Genau das besorgen die Quellen. Die EU will Chatkontrolle ohne öffentliche Debatte durch den Ministerrat bringen. Gleichzeitig würden Alterschecks in den USA faktisch ein Ausweissystem vor jede Online-Aktivität setzen.
Der konkrete Knackpunkt ist dann, sobald Sprache zwingend einer verifizierten Person zugeordnet wird, gibt es keine anonyme, unverfolgbare Meinungsäußerung mehr.
Und die kalifornische Führerscheindatenbank fügt dem noch eine weitere Schicht hinzu. Deine biografischen Daten sind dann zentral abrufbar, nicht nur deine IP oder dein Browser-Fingerprint.
Die entscheidende Frage ist also nicht, ob Alterschecks gut oder schlecht sind, sondern wem diese Infrastruktur in 3 Jahren wirklich dient.
Wenn eine Kamera an einer Kreuzung ein Nummernschild scannt, erwartet man, es geht um das Kennzeichen. Aber die Flock-Kameras, die in den USA inzwischen an tausenden Kreuzungen hängen, merken sich viel mehr.
Mehr als das Nummernschild? Was genau speichern die denn noch mit?
Die Herstellerfirma sagt selbst, dass die Kameras Fahrzeugmerkmale klassifizieren, Farbe, Typ, fehlende Stoßstange, Aufkleber, Dachgepäckträger, sogar temporäre Details wie ein Fahrradträger am Heck.
Das macht eine einzelne Fahrt plötzlich sehr individuell erkennbar, auch ohne Kennzeichen.
Genau, und das System verknüpft diese Merkmale mit Zeitstempel und Standort. Daraus entsteht ein Bewegungsprofil, das den Wagen in einer Stadt fast lückenlos verfolgbar macht.
Das ist ein riesiger Unterschied zu einer klassischen Mautbrücke, die nur kurz ein Kennzeichen liest. Hier sammelt jedes Gerät eine Art Steckbrief des Autos.
Die Teile verbreiten sich gerade rasant, weil sie als Kennzeichenleser verkauft werden. Tatsächlich aber bauen sie ein Fahrzeugsuchnetz auf, das nach beliebigen Merkmalen filtert.
Die entscheidende Konsequenz für den Alltag: Man muss nicht mehr polizeilich gesucht sein, um auffindbar zu werden. Ein bestimmter Aufkleber und die richtige Route reichen.
Stell dir vor, du korrigierst eine Prüfung und plötzlich haben fast alle Studierenden exakt denselben verdächtigen Satzbau.
Meinst du dieses eine repetitive Muster, das man sofort als KI erkennt?
Genau das. Ein Professor an der Brown University hat jetzt öffentlich gemacht, dass bei einer großen Prüfung fast die Hälfte der Antworten massenhaft KI generiert war.
Fast die Hälfte? Das ist ja keine Einzelfallpanik mehr, sondern ein strukturelles Problem.
Er spricht von einem beispiellosen Ausmaß. Viele Arbeiten nutzten dieselbe KI-Syntax, sauber formuliert, aber inhaltlich oft oberflächlich oder schlicht falsch.
Das Verstörende daran, die Studierenden haben offenbar nicht nur geschummelt, sondern das Ergebnis selbst nicht mehr kritisch geprüft.
Richtig. Der Professor sagt, sie hätten blind auf die KI vertraut. Da steckt für uns alle die eigentliche Warnung drin. Wer das Tool nicht mehr hinterfragt, besteht vielleicht formal, lernt aber nichts.
Und mit diesem blinden Vertrauen rutscht die Prüfung von einer Wissenskontrolle zu einer reinen Textproduktion.
Während wir noch über diese eine Universität sprechen, tut sich im großen KI-Wettstreit gerade etwas, das mich erstmal stutzen ließ.
Ich glaube, ich weiß, welchen Moment du meinst. Dieser kleine chinesische Spieler, der einfach so an der Spitze steht.
Genau, in einem unabhängigen Benchmark hat das Modell GLM 5. Februar, nämlich Claude GESCHLAGEN.XBKTAGPHAAAA X, und damit meine ich nicht irgendeinen Nischentest, sondern den Cyberbench, bei dem es um echtes Verständnis von Sicherheitskontexten geht.
Das ist doch dieses Modell, das man fast als Claude für zu Hause bezeichnet hat. Wie hat ein Labor, von dem viele vor einem halben Jahr noch kaum gehört haben, das so schnell geschafft?
Die Geschichte ist weniger Magie als gezielte Ingenieursarbeit. Das Team von Zipu AI hat wohl massiv auf eine spezielle Trainingsmethode gesetzt, die sie Multilevel Progressive Learning nennen. Im Kern trainieren sie das Modell stufenweise, damit es komplexe, mehrdeutige Sicherheitsfragen nicht nur auswendig lernt, sondern wirklich seziert.
Also nicht einfach mehr Daten draufwerfen, sondern quasi ein sokratischeres Training für Maschinen?
So kann man das sehen, und das erzeugt eine seltsame Spannung in der Branche. Während da ein neuer Open-Source-Herausforderer technologisch vorprescht, versuchen die großen Platzhirsche, sich gegenseitig den Zugang zu ihren Modellen abzuschneiden.
Du spielst auf Google an, oder? Die haben Meta doch gerade den Zugang zu Gemini stark eingeschränkt.
Genau das ist der Knackpunkt. Google hat in seinen Cloud-Nutzungsbedingungen eine Klausel verschärft, die es Meta faktisch verbietet, Gemini zur Verbesserung von Llama zu NUTZEN.XBKTAGPHAAAAX.
Damit wird die vorgebliche Offenheit ja komplett ad absurdum geführt. Man postet ein Open-Papier, aber sobald ein direkter Konkurrent damit sein nächstes Ding bauen will, schiebt man juristische Riegel vor.
Und genau das ist die seltsame Lehre für uns heute. Der Fortschritt kommt nicht mehr nur aus den großen Rechenzentren, sondern aus diesem unübersichtlichen Geflecht von Lizenzstreits und Geheimniskrämerei. Ich habe ein Show-HN gefunden, wo jemand ein GPT-2-großes Sprachmodell komplett in reinem C und CUDA gebaut hat. Kein Python, kein PyTorch.
Moment, das ganze Ding von Grund auf? Also kein Framework, das die Matrizenmultiplikation abstrahiert, sondern wirklich selbst die Layer in C geschrieben?
Genau, das Projekt heißt NanoEuler und der Autor hat es als pures C-CUDA-Projekt veröffentlicht, um zu zeigen, wie die ganze Pipeline aussieht, wenn man sie direkt auf der GPU programmiert.
Das klingt nach einem didaktischen Projekt, nicht nach einem ernsthaften Konkurrenten für bestehende Frameworks. Was ist der Kern des Experiments?
Der Kern ist, dass man versteht, was in den Transformer-Blöcken tatsächlich passiert. Du hast Training, Inferenz und Gewichtsladen, alles in einer einzigen überschaubaren Codebasis, die auf einem Niveau von GPT-2 skaliert.
Dann ist das eher ein Werkzeug für Leute, die sonst auf einem Haufen Abstraktion arbeiten und den direkten Zugriff auf den Speicher oder die Kernel-Launches nie sehen.
Ja, und die Konsequenz ist, wer diesen Code liest, versteht, warum ein kleiner Fehler im Attention-Mechanismus oder in der Layer-Normalisierung die ganze Trainingsstabilität killen kann. Die TOP500-Liste hat auf der ISC 26 einen neuen Spitzenreiter bekommen. Und das Ding rechnet fast doppelt so schnell wie der alte Platz 1.
Moment, doppelt so schnell? Welches System ist das denn und wo steht es?
Frontier ist entthront. Der neue erste heißt Aurora Next am Argonne National Laboratory in den USA und kommt auf 2,7 Exaflops. Das ist messbar 1,9 mal schneller als Frontier.
Fast eine Verdopplung. Das klingt nicht nach einem normalen Generationssprung. Was steckt dahinter?
Die Rechenleistung kommt von einer komplett neuen Optik. Aurora Next verwendet photonische Chiplets von Lightmatter in Kombination mit Intels Pontificio GPUs. Die photonischen Verbindungen drücken die Latenz und den Energieverbrauch drastisch.
Das heißt, der Sprung kommt aus der Verbindungstechnik, nicht nur aus schieren GPU-Zahlen. Das ist ein ziemlich konkretes Signal an alle anderen Labore. Für die Praxis bedeutet das, Trainingsläufe, die vorher Wochen gedauert haben, könnten mit dieser Architektur auf wenige Tage schrumpfen.
Wer von uns hat schon mal versucht, einen 30 Jahre alten Space Shuttle Computer wieder zum Leben zu erwecken?
Das ist doch genau die Frage, warum tut sich jemand diese Mühe überhaupt an?
Der Retro-Computing-Trieb ist da wohl stärker als jede Vernunft. Und bei den I.O.-Boards des Shuttles geht es um echte Ingenieursdetektivarbeit.
Aber das Material war doch sicher nicht für Bastler gedacht. Was hat derjenige da eigentlich konkret untersucht?
Es ging um den I.O.-Prozessor, der damals die Ein- und Ausgaben des Shuttles steuerte. Derjenige hat sich die Schaltpläne genau angesehen und versucht, die Signallogik daraus abzuleiten, um ein Stück Hardware-Geschichte zu verstehen, ohne offizielle Dokumentation.
Das klingt nach einer Mischung aus Archäologie und Reverse Engineering. Mich bringt das direkt zu einem anderen Gerät, dem Lemoti Yilung Laptop mit OpenBSD.
Auch so eine Nische, ja. Der hatte einen Lungson-Prozessor, eine MIPS-Architektur und war einer der wenigen komplett offenen Laptops seiner Zeit.
Und hier kommt der Drache ins Spiel. Der Entwickler musste um ein fehlerhaftes DDR3-Speicherdesign und eine löchrige BIOS-Implementation herumarbeiten, damit OpenBSD überhaupt stabil bootet.
Die Klammer zwischen Shuttleboard und Yilung ist für mich Leute, die sich weigern, Systeme als Blackbox zu akzeptieren und dafür tief in eine Signalleitung oder einen Speicher-Timing-Fehler einsteigen. Ich habe neulich was gesehen, das mich ziemlich umtreibt. Ein Entwickler hat sein eigenes MRT-Bild mit Cloud Code analysieren lassen. Und zwar nicht als Spielerei, sondern mit echten Axial-Slices, Metadaten-Parsing und einer zweiten Meinung im Prompt.
Warte, der hat ein medizinisches Bild in ein Coding-Tool geschoben? Das klingt nach einem Haufen Warnhinweisen, die er ignorieren musste.
Hat er tatsächlich? Er hat den DCOM-Stack runtergeladen, mit PDCOM ausgelesen und Cloud Code die komplette Sequenz gezeigt. Die Anweisung war, schau dir das an, als wärst du ein zweiter Radiologe.
Und kam da ein brauchbarer Befund raus?
Brauchbar im Sinne von verständlich auf jeden Fall. Das Modell hat die Bilder axial durchforstet, Signalintensitäten beschrieben und eine Bandscheibenprotrusion mit leichter spinaler Stenose kommentiert. Also Dinge, die der echte Radiologe vorher auch erwähnt hatte.
Interessant, also eher eine Übersetzungshilfe vom Fachchinesisch ins Alltagsdeutsch als ein Ersatz für den Arzt.
Genau, und da liegt der Haken, die Zahlen, also Sensitivität und Spezifität sind völlig unklar. Der Typ betont selbst, dass das kein diagnostisches Werkzeug ist, aber seine Kniereha läuft plötzlich viel gezielter, weil er den Befund endlich versteht.
Das ist die echte Konsequenz, oder? Nicht, dass die KI den Arzt ersetzt, sondern dass Leute ihre eigenen Befunde nicht verstehen und sich dann mit Code-Tools behelfen.
Genau das. Und es zeigt, dass die Barriere nicht nur die Bildgebung ist, sondern die Kommunikation danach. Stell dir vor, dein Chef schreibt dir abends um 10 noch eine Slack-Nachricht und in Michigan könnte das bald verboten sein.
Warte, verboten, überhaupt zu schreiben? Oder verboten, eine Antwort zu verlangen?
Genau das ist der Punkt. Ein neuer Gesetzesentwurf in Michigan will Arbeitgebern verbieten, von ihren Leuten zu verlangen, dass sie außerhalb der Arbeitszeit auf Mails oder Nachrichten reagieren.
Also kein generelles Technikverbot, sondern eine klare Erwartung. Wer Feierabend hat, muss nicht erreichbar sein.
Richtig. Konkret müssten Firmen eine schriftliche Policy vorlegen, die die bezahlten Arbeitsstunden definiert und alles außerhalb dieses Rahmens wäre dann antwortfrei.
Die spannende Frage ist, ob so ein Gesetz den Alltagsdruck wirklich ändert oder nur eine schöne Absichtserklärung bleibt.
Die erste Hürde ist das Repräsentantenhaus in Michigan. Wenn es durchkommt, wäre es ein ziemlich klares Signal, dass ständige Erreichbarkeit nicht einfach Teil des Jobs sein muss. Noch eine Sache, die mir heute auf Show HN aufgefallen ist. Jemand hat eine Seite gebaut, die nur DRM-freie E-Books listet. Keine Kopierschutzsoftware, keine Plattformbindung. Einfach kaufen und wirklich besitzen.
Warte, das klingt fast zu einfach. Wo ist der Haken?
Genau das dachte ich auch. Der Haken ist, dass die großen Verlage da kaum mitmachen. Der Macher durchsucht nur kleine unabhängige Shops, die bewusst auf DRM verzichten. Für Leser heißt das, du findest Titel, die sonst unsichtbar bleiben, aber es ist eben keine All-You-Can-Read-Lösung.
Also ein kuratiertes Schaufenster für den Nischenbuchhandel. Das ist eigentlich ein cleverer Umweg, um Leute zu Shops zu bringen, die sonst am Algorithmus scheitern.
Genau, und fürs Publikum ist die Konsequenz simpel. Wer dort kauft, behält seine Bücher auch dann, wenn der Anbieter irgendwann seine Server abschaltet.
Das ist doch eine schöne Schlussnote. Wer dort kauft, behält seine Bücher wirklich, egal was mit den Servern passiert. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
Bis zum nächsten Mal bei Hacker News Daily, hier bei Bree Podcasts.